Drittens, was hat das Ganze mit Mali zu tun? Immerhin, Krieg in Mali. Erstens mal überhaupt nichts. Zweitens, viel. Denn Mali versagt offensichtlich vor der Aufgabe, dem Westen solche Feinde vom Leib zu halten. Mali versagt vor der Aufgabe, was sein Territorium betrifft, sicherzustellen, dass solche sich nirgendwo niederlassen können. Da merkt man, Mali versagt vor dieser Aufgabe. Dass Mali, abgesehen davon, vor so gut wie jeder anderen Aufgabe, die man sonst Staaten zurechnet, auch versagt, ist überhaupt nicht das Problem. Dass das ein kollabierender Staat ist, wird festgestellt und stören tut es nur in einer einzigen Hinsicht. Ach, da entsteht ein Machtvakuum, da können sich Islamisten festsetzen. Alles andere, was mit einem kollabierenden Staat zu tun hat. Also, wir sind dabei, was hat das Ganze mit Mali zu tun? Erstens nur so viel, dass Mali vor der Aufgabe versagt, dem Westen solche Feinde vom Hals zu halten, solche Feinde selber zu jagen. Warum versagt Mali dran? Ja, weil der Staat gerade zerfällt. Das Zerfallen des Staates, was ja alles andere auch einschließt, dann zerfällt ja auch sonst alles. Alles das interessiert nicht, ist nicht das Problem. Der ganze kollabierende Staat ist ein Problem in einer einzigen Hinsicht. Er leistet nicht mehr, was man von dem immer noch will, nämlich die Feinde des Westens in Schach halten.
Eine Frage.
Ja.
Sie sagten, 2001 ist das quasi so angegangen. Aber der Angriff auf Amerika hat den Bündnisfall ausgelöst. Und ich stelle mir gerade die Frage mit dem Mali, ob wir noch immer den Bündnisfall haben.
Nein, der Bündnisfall...
Wir können niemals einstellen.
Der Bündnisfall im engeren Sinn war auf Afghanistan begrenzt. Schon der Irakkrieg war überhaupt kein Bündnisfall mehr. Also 2003, der Angriff der Amerikaner auf den Staat von Saddam Hussein. Das weiß ich auch. Der Amerikaner war schwer enttäuscht davon, dass der Deutsche und die Franzosen den Bündnisfall da gar nicht mehr haben gelten lassen. Erinnert euch, das war die Zeit, wo Schröder Kanzler war, wo Joschka Fischer Außenminister war. Das war die Zeit, wo in der UNO die Deutschen gesagt haben, nein, sie sehen den Sinn dieses Krieges nicht ein. Da war der Westen gespalten. Das war die größte Zerrüttung des westlichen Lagers, die es bisher überhaupt gegeben hat. Da haben die gesagt, dieser Krieg nicht. Das von den Amis immer begründet worden, mit Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen. Und da haben die immer gesagt, findet sie doch erstmal. Und da haben sie immer nicht gefunden. Und hat dieser Colin Powell, der damalige Außenminister, hat dann Bilder vorgeführt in der UNO. Und da hat der Joschka Fischer immer gesagt, I'm not convinced. Und das war die größte Zerrüttung des Westens. Da haben die Amis drauf bestanden. Natürlich wollen wir auch hier die Gefolgschaft unserer Verbündeten sehen. Und die Verbündeten haben gesagt, nein. Al-Qaida bekämpfen schon, aber Saddam Hussein ist kein Fall davon. Also insofern, Bündnisfall war auf Afghanistan beschränkt. Und da sind sie ja immer noch dabei, gemeinsam rein, gemeinsam raus bis heute, obwohl jetzt gemeinsam raus das Projekt ist. Aber die anderen Sonderkriege, ja, der gegen die Piraten vor Somalia, die Kriegsführung im Jemen, es gab eine Mission, Marinemission vorm Libanon und so weiter. Die fallen alle nicht unter den Bündnisfall. Sind alles Koalitionen der Willigen. Die hat man immer ad hoc zusammengestellt und da waren auch alle möglichen Staaten dabei. dieser selektive Problemstandpunkt in Bezug auf Mali, ja. Dass Mali zerfällt, stört bloß in einer Hinsicht, es entsteht ein Machtvakuum, da können Islamisten reinstoßen. Das hat noch der Verlauf der Ereignisse gezeigt. Es ist schon mehr als ein Jahr her, da haben die Tuaregs einen Aufstand gemacht. Im Norden. Das fand der Westen überhaupt keine Aufregung. Es ist dort nicht so unnormal, dass Volksstämme sagen, das Territorium ist jetzt nicht mehr Teil des Staats, der seine Hauptstadt in Bamako hat, sondern das ist jetzt was Eigenes. Im Tschad, nächster Staat daneben oder übernächster Staat daneben, hat es das auch als jahrelange Auseinandersetzung gegeben. In Elfenbeinküste, ein Staat weiter südlich, hat es total gegeben. Das ist nicht denen ihr Problem gewesen. Dass sich dann rausgestellt hat, dass das ein Bündnis von Tuaregs und Islamisten ist, hat die Sache geändert. Aber sogar da hat man noch jede Menge Zeit gehabt. Da hat man auch den Standpunkt eingenommen, okay, Nordmali muss zurückerobert werden. Wir wollen den, ja, dieses Rückzugsgebiet, diesen Safe Haven für Terroristen nicht dulden. Den hat es schon gegeben. Aber man hat sich Zeit gelassen. Es gab einen UNO-Beschluss, es soll eine rein afrikanische Truppe aus den ECOWAS-Staaten zusammengestellt werden. Die wird ein bisschen finanziert von der EU. Aber es sollen nur afrikanische Soldaten sein und die werden wahrscheinlich im Herbst 2013 einsatzfähig sein. Bis dahin hätten auch die Franzosen Zeit gehabt. Erst der Umstand, dass die Separatisten, eben dieses Bündnis aus Tuaregs und den Islamisten im Norden Malis, der angekündigten Rückeroberung ihrer Gebiete zuvorgekommen ist, dieses Bündnis, und gesagt hat, na dann erobern wir den Süden, und offenbar auf überhaupt kaum Widerstand von Regierungssoldaten gestoßen sind und eine Stadt nach der anderen ganz schnell eingenommen haben und auf die Hauptstadt zumarschiert sind. Dann erst hat es den Franzosen pressiert. Da war der Standpunkt. So weit will man es nicht kommen lassen, dass die, und wenn sie noch so dürftig sind, die Ressourcen eines ganzen Staates in die Finger kriegen. Und diejenige Bastion, auf die der Westen setzt, als Einfallstor, mit dem man dort wieder das Rückerobern betreiben kann, und die alle wegräumt. Also Mali zerfällt und es juckt kein Schwein. Aber Mali zerfällt und da entsteht ein staatsfreier Raum, den Islamisten nutzen. Das juckt. Warum zerfällt jetzt Mali eigentlich? Das ist eine Geschichte. Also das ist jetzt alles, jetzt bin ich eigentlich im engeren Sinn bei dem Thema 3, ja. Was stört dran, was stört nicht dran, das war erledigt. Okay, Mali zerfällt, warum eigentlich? Das ist fast schön ausgedrückt in dem internationalen Status, den Mali genießt. Mali gehört zu den ärmsten Ländern der Erde und zu den sogenannten HIPC-Staaten. HIPC heißt Highly Indebted Poor Country. Hochverschuldetes, armes Land. Das Wort, ja, hat man vielleicht mal gehört, es gab vor 15 Jahren eine Initiative zur Entschuldung dieser HIPC-Staaten und dann sind sie auch irgendwie entschuldet worden. Das Wort drückt eigentlich zweierlei aus. Hochverschuldete, arme Staaten. Es ist nämlich fast die umfassende Charakterisierung ihrer weltwirtschaftlichen Rolle. Denn erstens, wenn es heißt, das ist ein hochverschuldetes, armes Land, wird ausgedrückt, in die Weltwirtschaft eingebunden ist das Land. Man hat es offenbar Schulden machen lassen. Irgendwelche ausländischen Institutionen, Banken vielleicht, haben als Kreditgeber auf irgendwelche Geldquellen dort gesetzt, dass die Staaten als Schuldner für ihre Zinsen, für ihre Zinspflichten gerade stehen können und auch für Tilgung gerade stehen können. Es sind also Staaten, die haben eine weltwirtschaftliche Rolle und weltwirtschaftliche Institutionen, Banken oder Entwicklungsagenturen, haben diese Staaten der Schulden für würdig gefunden. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, aber die Quellen, die Devisenquellen, mit denen diese Staaten ihre Devisenschulden begleichen oder bedienen müssten, die Devisenquellen reichen offenbar nicht, um die Devisenschulden zu bedienen. Also es gibt eine Einbindung in die Weltwirtschaft, die Einbindung in die Weltwirtschaft ist aber ungenügend. Sie taugt nicht dafür, dass diese Staaten ihre Schulden bedienen können. Ja, was ist eigentlich die Wirtschaft eines solchen Staats? Die zerfällt in zwei Teile. Der eine Teil ist die Wirtschaft der einheimischen Menschen. Das, wenn man Wikipedia ist heute allgemeine Zugriff für Informationen, wenn man Wikipedia aufschlägt, ist dort der sogenannte Wanderhackbau. Den kann man dort überhaupt bloß auf 4% des nationalen Territoriums überhaupt betreiben. Der Rest ist unfruchtbar, Wüste. Der Wanderhackbau, das ist die trostloseste Form der Landwirtschaft, das ist Subsistenzwirtschaft der allerniedrigsten Stufe, die hacken und pflanzen was an und nach ein paar Jahren ist der Boden erschöpft, dann muss man ihn 10 Jahre liegen lassen, dann kann man wieder hin. Diese Wirtschaft, die 70% der Bevölkerung betreibt, hat mit dem Staat überhaupt nichts zu tun. Wie in jedem Staat der Welt, wichtiges Gesetz, lebt der Staat vom Volk, nicht das Volk vom Staat. Muss man sich merken, ja? Gilt immer, auch hier. Immer lebt der Staat vom Volk, nicht das Volk vom Staat. Auch dort. Aber dort lebt der Staat vom Volk, von dem, was das Volk an Wirtschaft betreibt, furchtbar schlecht, eigentlich überhaupt nicht. Subsistenzlandwirtschaft lässt sich nicht besteuern. Es ist außerhalb der Geldzirkulation, was da an Wirtschaft passiert. Da kann man nicht als Steuereintreiber was verlangen. Wenn sie es auf den Markt tragen und Geld dafür verlangen, dann kann am Markt vielleicht der Steuereintreiber rumlaufen und sagen, da nehme ich was weg. Aber solange es Subsistenzwirtschaft ist, geht das nicht. Also, die Wirtschaft des Landes zerfällt in zwei Teile. Die eine Hälfte ist die Wirtschaft, die das Volk betreibt. Die hat mit dem Staat nichts zu tun. Die andere Hälfte, die wirft dem Staat was ab. Das ist aber eine Wirtschaft, die betreiben nicht die Bürger Malis, sondern die betreiben ausländische Konzerne. Mehr oder weniger alle Exportprodukte des Landes sind Rohstoffe, die schaffen Minengesellschaften aus dem Boden oder große Agrarkonzerne in den allerfruchtbarsten Gebieten, die schaffen ein paar exportierbare Südfrüchte her. Die Wirtschaft, also die dem Staat was abwirft, ist nicht die Wirtschaft der einheimischen Bürger, sondern das ist die Wirtschaft der ausländischen Kapitale. Die betreiben dort ja die Herstellung von exportierbaren Waren. Und die werfen dem Staat was ab. Da kann er Schürfrechte zu Geld machen, da kann er Exportlizenzen vergeben und er kann auch Steuern auf die Transaktionen erheben, die da stattfinden. Ein gewisser Teil der Bevölkerung findet ja, aber sehr, sehr kleiner, findet auch als Minenarbeiter oder landwirtschaftliche Arbeitskräfte in den Exportindustrien Arbeit und Erwerb. Aber das ist der mickrigste Teil der Bevölkerung. Aufs Ganze gesehen, das ist jetzt die andere Bedeutung von highly indebted poor country, aufs Ganze gesehen reichen die Exportverdienste oder die staatlichen Geldquellen, die aus dieser Wirtschaft der Ausländer im Inland entstehen, nicht, um den Staat zu finanzieren. Er kann nicht nur seine Schulden nicht bezahlen, er kann eigentlich alles nicht bezahlen. was er braucht. Das ist eine lustige Welt dort. Eine traurige Herrschaft, könnte man sagen. Die Herrschaft lebt von ihrem Volk, aber ihr Volk gibt nichts her. Nicht genug, um das Volk erfolgreich zu beherrschen. Der Staat kann sich seine Selbstbehauptung auf seinem Territorium nicht leisten. Die politische Herrschaft reduziert sich also auf eine gewisse, also, oder die politische Herrschaft kriegt das, was man unter Staat so meint, ein Gewaltmonopol, das auf dem Territorium keine andere Gewalt neben sich duldet und als solches auch alle ausländischen gewaltsamen, souveränen Akte vom eigenen Territorium fernhält. Diese Sorte Selbstbehauptung findet dort gar nicht statt. Staat heißt in den Ländern, die politische Hoheit reduziert sich auf die Hauptstadt und auf ein paar andere Bevölkerungszentren. Und abgesehen davon lebt sie damit, dass es lauter selbstständige Mächte im Land gibt. Ethnien, die ihre eigenen Bewaffneten haben. Dörfer, die sich bewaffnen. Banden, die einfach so vor sich hin leben und Waffen haben. Und mit all denen muss die Staatsmacht entweder gar nicht zusammenstoßen, weil das Gelände groß ist und die Staatsmacht sowieso nicht viel will, oder sie muss sich punktuell mit ihnen auseinandersetzen, ohne diese konkurrierenden Mächte je zu beseitigen. Oder sie muss ein Arrangement mit ihnen finden. Aber dann ist es auch nicht ein Gewaltmonopol, wie es ein moderner Staat ist, der keine Gewalt neben sich duldet, der die Bürger alle entwaffnet. Sondern dann ist es eine Zentralgewalt, die Arrangements mit Lokalgewalten sucht. Deswegen ist Staat in solchen, in dieser Sahelzone und anderen derartigen Weltgegenden, deswegen ist Staat, jetzt nicht bloß wegen seiner nicht seiner Ohnmacht auf dem eigenen Territorium, ist auch nach der anderen Seite. Was ist dann das Positive, ja? Das Positive ist dann auch nicht eine Gewalt, die ihr ganzes Territorium als Ganzes für ihre Ressource hält, das ganze Territorium entwickelt. Sondern Staat ist dann dort auch positiv. Irgendeine Machtklicke in der Hauptstadt, die es schafft, die Soldaten zu alimentieren, also die Soldaten zu bezahlen, die eignet sich die dürftigen Geldquellen dieses Landes an und finanziert damit sich und ihren Anhang. Und politische Konkurrenz heißt, all die, die im Land davon von diesem Zugriff auf die dürftigen Geldquellen ausgeschlossen sind, müssen sich's gefallen lassen oder sie müssen in einer Art Bürgerkrieg die Macht ersetzen und sich in den Besitz der Geldquellen bringen. Das wird oft von der Entwicklungspolitik und von unseren Ländern aus als dort sind die Regierungen alle korrupt aufgefasst. Das ist aber ziemlich idiotisch. Dieses Verhältnis von Gewalt und Geldquelle als Korruption auszudrücken. Weil zur Korruption gehört ja immerhin der Gedanke, es gibt eine korrekte Verwaltung des Geldes. Es gibt eine korrekte Wahrnehmung des Staatsamts. Dort besteht das Staatsamt im Zugriff auf das bisschen Geld, das dort denen, die die Waffen haben, zufällt. Die Vorstellung, das wäre eine Abweichung von einem irgendwie existierenden Auftrag, die Staatsgewalt anders zu handhaben, ist abseitig. Das gibt es dort überhaupt nicht. Diese Staaten zerfallen deswegen auch, weil sie die Macht nicht aufbringen, die Hoheit über ihr Gebiet auszuüben. Naja, in der Form, dass sie die Soldaten nicht mehr bezahlen können oder dass ihr Armee auseinanderbricht weil irgendwelche jungen Offiziere der Meinung sind, sie könnten sich in den Besitz der Macht bringen, den die alten Offiziere haben, also putschen, oder weil irgendwelche Regionalmächte sagen, sie brauchen der Zentrale nicht mehr gehorchen, die Zentrale hat ihnen nichts zu melden und die Zentrale kann das gar nicht gegen sie durchsetzen. Also der highly indebted poor country ist zugleich ein failed state. Ein Staat, der sich als Staat nicht mehr erhalten kann, weil ihm die materiellen Ressourcen der Gewalt fehlen. Das war die These 3.